ein herzlich warmes Willkommen bei Mutig herausspaziert. Wege aus dem Nebel in wärmendes Licht. Mit neuer Energie in Bewegung kommen, der Einladung zur persönlichen Ausdehnung folgen. Ich nehme dich gerne, sehr gerne mit. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Jubiläumsfolge von Mutig herausspaziert, Wege aus dem Nebel in wärmendes Licht. Unglaubliche 60. Folge und ich bin total stolz, hier angekommen zu sein und noch stolzer, dass ich das zur Grundlage nehme, ein erstes Podcast-Interview mit euch zu teilen und zwar mit meiner wunderbaren Tochter Tonia. Herzlich willkommen.
Dankeschön. Ich freue mich auch mal dabei zu sein. Es ist sehr interessant, dich tatsächlich mal einfach so sprechen zu hören, weil ich dich sonst immer nur hinter verschlossener Tür ein bisschen höre oder so. Aber jetzt live dabei zu sein, ist eine große Ehre.
Dankeschön. Ja, das ist auch aufregend, finde ich auch. Aber wir sind ja auf Etappen hier quasi gelandet, haben immer mal auch drüber nachgedacht und dann war es vielleicht doch noch nicht so weit. Und jetzt, fügt sich das auf der Idee fußend, dass du viel zu sagen hast, aber gerade jetzt auch durch die Schule, durch die Sozialwissenschaften und die Herausforderung, die Aufgabe, dort eine Facharbeit abzugeben, gefordert warst, welches Thema denn zu dir passt. Und ja, da darfst du gerne von dir aus ein bisschen was zu sagen, wie du denn dazu gekommen bist.
Genau, also jetzt in letzter Zeit haben bei uns die Überlegungen für die Facharbeiten angefangen. Das ist sozusagen eine 10-seitige Arbeit, mit der man eine Klausur ersetzen kann im nächsten Halbjahr. Und diese Facharbeit kann man in jedem Fach schreiben, was man schriftlich belegt. Und ich hatte eben an die Sozialwissenschaften gedacht. Und vor ein paar Tagen haben wir so im Unterricht ein kleines Brainstorming gemacht, wie man sein Thema findet und wie man sich am besten darauf vorbereitet. Und das hat tatsächlich sehr gut geholfen, weil wir sollten aufschreiben, welche Dinge wir mögen und wie man das kombinieren kann, wie man daraus ein Thema findet und so. Und da habe ich viele verschiedene Sachen aufgeschrieben, aber herausgestochen sind eben einmal das Kochen oder die Ernährung, aber auch, was mich in der Vergangenheit sehr betroffen hat, eben Essstörungen im Generellen, aber vor allem auch die Anorexie. Ich hatte damit, würde ich sagen, 1,5, 2 Jahre zu kämpfen. Und ich denke, das wird auch das heutige Thema sein. Aber um das abzuschließen, wird das Thema meiner Facharbeit sein. Und zwar, wie die sozialen Medien sich auf das Essverhalten oder das Body-Image von vor allem Teenagern auswirken oder das beeinflussen.
Genau. Ich finde das super mutig und bin froh und stolz, dass wir jetzt so weit sind, in diesem Weg so viel geschafft zu haben, in so liebevoller Verbindung, mit so viel Offenheit und auch Geduld und Vertrauen diesen Weg beschritten zu haben. Denn das war für uns beide herausfordernd und noch dazu, weil du in dieser Phase mit dieser Erkrankung, und es ist ja nun mal wirklich eine Erkrankung, auch noch ins Internat gegangen bist, ins Englische, was, wie ich finde, ausgesprochen wichtig ist, auch für euch als Zuhörer, weil Internatsessen ist sicherlich ein Thema und englisches Internatsessen noch mal mehr.
Da kann ich echt ein Lied von singen. Also ich muss auch sagen, rückblickend war das wirklich ein Move von mir, sage ich mal, weil das hätte auch schief gehen können. Ich habe nämlich vorher auch Geschichten gehört, wo es eher durch das Internat kam, dass Mädels vor allem, ich will die Jungs jetzt nicht ausschließen, aber vor allem Mädels mit Essstörungen jeder Art zu kämpfen hatten. Vielleicht durch das Essen, vielleicht durch die anderen. Man kann alle Gründe nennen, aber bei mir ist es tatsächlich besser geworden, während ich im Ausland war. Ich will dafür jetzt nicht primär das Auslandsjahr verantwortlich machen, denn auch zwischendurch war es sehr schwer. Aber ich bin sehr froh, dass ich das trotzdem machen konnte und dass du mir das eigentlich auch erlaubt hast, weil wenn nicht, dann...
Ich wollte gerade sagen, das war auch ein echter Move von mir, weil ich das erstens nicht erwartet habe. Ich glaube, wenn wir hier offen sprechen, du warst jetzt nie das Mädchen, das gerne anderswo übernachtet hat oder lange und weit überhaupt weg wollte.
Das stimmt.
Und ich kann mich sehr bildhaft erinnern, Also in meinem Wohnzimmer hier hängt eine Yogaschaukel und darunter liegt eine Yogamatte. Und als du nach Hause kamst irgendwann mal oder vorm Frühstück morgens, hast du gesagt, ach übrigens Mama, ich möchte für ein Jahr ins Ausland. Da habe ich gedacht, das haut mich weg. Das habe ich nicht nur nicht erwartet und es kam auch sehr plötzlich und dann noch in dieser Situation. Und ich habe dich natürlich gehen lassen zur Schule, klar. Und dann habe ich mich erstmal auf die Matte gelegt, rücklings. Und du hast noch gesehen, dass bei mir Tränen liefen, hast mich gefragt, ob alles in Ordnung ist. Und ich habe gesagt, ja, es gibt für alles eine Lösung und ich will dich nicht bremsen, aber ich muss mich jetzt erstmal hier sortieren. Und ich kann nicht mehr genau sagen, wie lange ich da gelegen und getropft habe, aber es war nötig und die Matte hat mich getragen. Und als ich aufstand, hatte ich das sichere Gefühl, ja, es wird gute Lösungen geben und wir gucken das an, wir prüfen die Bedingungen und dann werden wir gemeinsam wie immer eine gute Entscheidung treffen.
Ja, also ich glaube, rückblickend verstehe ich dich viel besser. Ich verstehe die Komplexität der Situation viel besser, ich verstehe die Ernsthaftigkeit viel besser, aber in dem Moment habe ich das einfach alles nicht so greifen können. Es war für mich nicht so tiefgründig irgendwie. Es war für mich so, ja.
Du warst 16.
Ja, das kommt auch noch dazu, aber das war für mich einfach nicht mit so vielen Faktoren verbunden, wie du verstehen konntest.
Und ja, vielleicht kann ich an dieser Stelle noch ergänzen, dass ich diese Erkrankung selber mal hatte im zarten Alter von 17, 18 Jahren, was sicherlich auch eine Spiegelung ist.
Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.
Und damit hatte ich natürlich verschiedenste Perspektiven schon, aber auch das Gefühl, das Loslassen und das Vertrauen hier die wichtigsten Größen sind, wenn denn die wichtigsten Fakten stimmen. Und da hatte ich ja glücklicherweise hilfreiche Herzen und Hände bei mir, was eine medizinische Einschätzung betrifft. Ne? Wir haben die Blutwerte kontrolliert und wir beide hatten einen ganz klaren Plan. Ich habe dir gesagt, ich traue dir das zu, ich lasse dich da los, ich bin für dich da. Aber wenn wir über eine Zeit X ein Gewicht Y unterschreiten, dann komme ich und hole dich ab, ganz egal, was ist. Und das war etwas, wo ich wusste, da sind wir verbindlich, da hast du verstanden, worum es mir geht. Und ich habe gewusst, dass du zu deinem Wort stehst, wie ich umgekehrt auch. Also wir hatten da Vertrauen und ein Gefühl von Stabilität, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also auch wenn das mit dem Auslandsjahr heute nicht unser Hauptthema ist, muss ich sagen, dass es zwischendurch auf jeden Fall schwierige Phasen für mich dort gab. Und ich habe auch ehrlich gesagt überlegt, ob ich das abbreche, weil es zwischendurch zu einsam war oder ich mit der Situation nicht klar kam. Weit weg von zu Hause, dunkel, kalt, all die Faktoren. Und wir hatten da ja auch schon mal drüber gesprochen, dass ich auch den mit Anführungszeichen einfacheren Weg hätte wählen können und einfach aufhören können zu essen, unter die 50 Kilo Marke gehen können, dann hättest du mich abgeholt, aber das ist nicht passiert. Und ich denke, dass es auch zeigt, dass ich da schon Willen hatte, erstens um zu heilen, aber zweitens auch um da zu bleiben.
Ja, das war genau mein Gefühl, dass du jederzeit hättest diesen Joker ziehen können und das nicht getan hast. Das hat mich auch ermutigt, da, obgleich ich natürlich auch schwankend war und gedacht habe, kann ich das jetzt noch vertreten? Es gab ein, zwei Situationen, da müssen wir jetzt gar nicht ins Detail gehen, wo ich dachte, ist das wirklich noch verantwortbar? Aber ich hatte in mir dieses tiefe Gefühl, dass du das möchtest und wenn du eben diesen Joker nicht ziehst, dann gibt es eine Größe in dir, die das wirklich will und die da Vertrauen hat auch, dass sich das gut fügen und lösen wird. Aber weg davon jetzt mal zu den Ursachen. Ich habe in Erinnerung, dass es einen Moment gab, wo du zu mir gesagt hast, Mama, ich habe mir eingestanden, dass ich eine Essstörung habe. Mhm. Erinnerst du dich noch daran?
Also ich weiß, dass es Ende des Jahres 23, Ende des Jahres 23 oder Anfang des Jahres 24 war. Ich denke, es war Ende des Jahres 23, wo ich das mir eingestehen konnte und nicht mehr nur gesagt habe, ja, aber das ist einfach gesunde Ernährung und das ist einfach Sport machen, weil ich habe in der Zeit ja wirklich jeden Tag viel Sport gemacht, mein Workout im Zimmer, was ich jetzt rückblickend auch super absurd finde. Aber genau, ich habe mich eben hinter dieser gesunden Lebensweise, Disziplin, It-Girl, wie man es auf Social Media vielleicht nennen würde, versteckt. Und dadurch hat es einfach ein bisschen gedauert, bis ich mir selber eingestehen konnte oder vielleicht auch selber erst erkannt habe, dass das nicht normal ist, dass das nicht gesund ist und dass ich dir das sagen muss.
Ja, also nicht, dass ich das nicht schon vermutet habe, aber man kann eben auch auf dieser Coaching-Ebene nur helfen, wenn jemand bereit ist und anerkennt, wie die Situation ist. Von daher war das für mich ein Schlüsselmoment, weil bis dahin habe ich ganz viel Raum gehalten und angeboten. Und obwohl ich selber immer gesund esse, bin ich eine, die auch mal eine Tüte Chips inhaliert und vor allem den Genuss liebt. Und darum ging es mir ja immer, also um die Freude am Leben und um den Genuss beim Sport und nicht das Verkrampfte, nicht das Überdisziplinierte, sondern wirklich die Freude daran. Und die sollte sich durch alles ziehen. Und auch die Entscheidung, am Ende noch im Internat zu bleiben, wäre mir lieber gewesen, wenn sie einzig aus der Freude daran und darüber resultiert und weniger aus dem Druck. Aber das sind ja viele Schichten, über die wir hier sprechen. Nur der Moment, in dem du es dir eingestanden hast, war aber auch der, wo du klar hattest, dass du in diesem Strudel von Algorithmen der sozialen Medien schon längst drin bist, was ja wichtige Bereiche touchiert hat.
Genau, also das wäre auch ein Punkt, auf den ich mich in meiner Facharbeit beziehen würde. Und bei mir war das eben so, dass ich, wenn wir jetzt über Instagram oder TikTok sprechen, es hat angefangen mit Rezepten, gesunde Rezepte, Alternativen, zuckerfrei, mehlfrei, alles frei, frei von Kalorien. Und es hat sich so eingeschlichen. Und natürlich ist es unter einem bestimmten Aspekt gut, solche Rezepte auszuprobieren. Ich muss auch sagen, ich habe immer noch Freude am Kochen und Backen und so. Aber es hatte irgendwann einfach keine Balance mehr. Und dann gab es so einen Punkt, da ist es abgerutscht in Videos von Frauen, ich würde mal meistens sagen, vielleicht Anfang 20, so mehr oder weniger in meiner Altersklasse, Workouts, Rezepte, was ich am Tag esse, all das, was mich total beeinflusst hat und ich habe angefangen, mich zu vergleichen mit denen. Und all diese Mädels hatten tolle Figuren, haben super clean gegessen und es schien einfach, dieses Gesamtbild schien für mich, als hätten sie ihr Leben im Griff. Und für mich bedeutete das dadurch, dass wenn ich das und das und das mache und das und das und das esse, dass ich mein Leben im Griff habe. Kontrolle. Und dadurch, denke ich, bin ich dann abgerutscht und bevor ich es wirklich erkennen konnte, hatte ich dann die Anorexie. Es hat auch wirklich ein bisschen gedauert, bis ich das so aussprechen konnte, Anorexie. Aber mittlerweile ist es für mich in der Vergangenheit und es fällt mir viel, viel einfacher. Ja, aber es ist schon tricky, weil ich war ja auch immer jemand, der viel Nutella und Getreide gegessen hat und da gar nicht drauf geachtet hat. Und ich habe auch immer gesagt, nein, also mehr oder weniger aus Spaß eben, ich esse viel zu gern, ich könnte gar keine Essstörung bekommen, weil es eben auch, bevor ich das selber bekommen habe, Freunde, Bekannte gab, man immer mal wieder davon gehört hat, die an einer Anorexie, an einer Bulimie gelitten haben. Und für mich war das immer etwas, was mir nicht passieren kann. Jedem, aber mir nicht. Ich habe das unter Kontrolle. Und dann.
Kontrolle ist hier ein Schlüsselwort. Und ich kann mich erinnern, dass du auch beim Kochen immer alles abgewogen hast, was mich wahnsinnig gemacht hat, weil ich besitze gar keine Waage, keine Körperwaage und habe auch beim Kochen oder Backen immer alles nach Gefühl gemacht, geschätzt. Und wenn ich etwas liebe, müsst ihr wissen, dann ist es Sahne. Und die kommt in alles. Wenn wir morgens hier ein Porridge machen, dann ist da von mir aus immer guter Vanillezucker drin und auch Sahne, weil es einfach schmecken soll. Ich möchte, dass mein Körper inhaltlich etwas erhält, woraus er Energie ziehen kann. Aber ich möchte auch, dass es mir schmeckt. Und damit war das für mich nach den Erfahrungen, die ich ja auch schon gemacht habe. Und ich kann kurz erwähnen, es gab Tage, weiß ich noch genau, da habe ich morgens 2 Scheiben Knäckebrot gegessen, mittags eine Erdbeere und abends wieder 2 Scheiben Knäckebrot. Mhm. Ich habe mir gar nicht die Mühe gemacht, einen Dreisatz zu rechnen und zu überlegen, abzuwägen, ja, wie viel Sport muss ich denn treiben, damit ich das, was ich hier gegessen habe, wieder verarbeite, verbrenne.
Ja.
Sondern das war damals eine andere Zeit. Aber ich hatte auch keine sozialen Medien. Als ich so alt war, gab es eben all dies nicht.
Und genau.
Ja, was da drunter liegt, warum wir beide jeweils denn dann darauf angesprungen sind und das Bedürfnis hatten, Aufmerksamkeit, Kontrolle,
ja,
Besonderheit, ja, zu kreieren, das gucken wir vielleicht noch mal ganz in Ruhe an. Aber ja, das Thema Kontrolle hier ist, glaube ich, ein ganz entscheidendes, oder?
Ja, definitiv. Also ich glaube, dadurch erkennt man auch noch mal die Vielschichtigkeit dieser Erkrankung, die sie auch so gefährlich macht. Ich meine, sehr viele verlieren den Kampf. Aber wie du gerade sagtest, dass du wirklich kaum was gegessen hast, das war bei mir anders. Also ich habe weniger gegessen, vor allem kalorienärmer. Aber bei mir liegt der Fokus mehr auf, ich muss was super Schönes kochen. Ich muss die verschiedensten Zutaten nehmen, am besten viel Gemüse und sonst nichts. Und so, ich hatte meine drei Mahlzeiten. Und dadurch, glaube ich, konnte ich mir das auch so ein bisschen vortäuschen. Aber bei mir ging es immer darum, wie viel davon, wie viel davon, wie viel davon. Okay, das kann ich essen. Ich mache gleich noch eine Stunde Sport. So. Und ich hatte auch vorher schon, da war das alles noch gar nicht so tief, eine App, die hieß Yatzio. Die kann man eben dafür benutzen, um einzugeben, was man isst, und ist jetzt nicht gelabelt mit kreier dir eine Essstörung, sondern mehr so eine Fitness-App. Willst du Muskeln aufbauen? Willst du zunehmen? Willst du abnehmen? Ich habe auf Abnehmen gedrückt irgendwann. Und dadurch hat das Wiegen angefangen, dadurch hat dieses Kontrollieren angefangen.
Genau. Jetzt habe ich ja gar keine Waage hier zu Hause. Also du konntest dich hier bei mir gar nicht wiegen.
Genau, aber das Essen ja schon.
Mhm.
Also das Essen habe ich gewogen und dadurch kam es dann auch einfach
zu kleinen Portionen. Ein sehr ausgeklügelter Plan,
ja,
der aus deinem Kopf entsprungen ist, mit dem Ziel
abzunehmen.
Weil du dann dir vormachen kannst, du hast dein Leben im Griff.
Genau. Das ist, wenn man das jetzt so ausspricht, macht es gar keinen Sinn. Weil im Endeffekt hatte ich mein Leben nicht mehr im Griff. Ich dachte auch am Anfang noch, ach, sobald ich nicht mehr will, höre ich einfach auf. Sobald ich nicht mehr will, esse ich mehr, mache ich weniger Sport. Es ging aber nicht. Also es war irgendwann wirklich so tief in mir drin. Und das hat mir wirklich Angst gemacht. Weil es gab einen Abend, daran erinnere ich mich, da habe ich einen Workout in meinem Zimmer gemacht. Das war, glaube ich, wirklich 40 Minuten oder so. Und ich habe irgendwann gemerkt, wie meine Arme nachgegeben haben. Also ich war, glaube ich, im Brett und meine Gelenke haben geknackt. Und ich war wirklich so, Tonja, das geht jetzt wirklich nicht mehr. Lass das. Und ich habe es danach zwar nicht gelassen, aber in dem Moment hat mich das so schockiert, mhm, dass ich wirklich kurz dachte, was ist passiert?
Mhm. Okay. Kannst du dich noch daran erinnern, an welchem Zeitpunkt du realisiert hast oder es offensichtlich war, dass auch die Gesundheit, nämlich der Zyklus, nicht mehr funktioniert, dass der Körper darüber auch signalisiert, hey, hier stimmt was gar nicht?
Ich muss sagen, das nicht, weil schon bevor ich so stark abgenommen habe, im Herbst war das ja, hatte ich meine Tage nicht mehr wirklich. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, weswegen, aber da erinnere ich mich an eine Periode, also an eine Zeitperiode von 100 Tagen. Es war einfach super unregelmäßig und ich denke nicht, dass das etwas damit zu tun hatte, weil ich da noch total normal gegessen hatte. Aber
vielleicht doch auch der Kopf und das dann sich nicht eingestehen wollen vielleicht und denken, ach komm, das war vorher schon so, dann ist das auch jetzt kein Warnsignal, was mich irgendwie wachrüttelt, ja, sondern dann bleibst du in der Gewohnheit und der ja, Situation, dich dem einfach anheimzugeben und dem Algorithmus zu folgen, weil das tun ja irgendwie alle und es sieht ja, ja anscheinend danach aus, als würde es allen gut gehen.
Genau.
Also der schöne Schein ist es, ja, der genau, da täuscht.
Es ist ja nicht so, als würden die zeigen, Leute, ich musste mich hier gerade mit 1000 Kalorien am Tag und einer Stunde Sport quälen, um so auszusehen, sondern es ist, Leute, schaut mal, ich habe Bauchmuskeln, meine Haare glänzen, ich bin perfekt gestylt, ich habe ein tolles Outfit an. Das alles kommt unterbewusst noch dazu. Es ist nicht nur die Figur, es ist das Gesamtbild. Und wenn du das Gesamtbild siehst und denkst, ich will auch so sein, dann weißt du oder speicherst du ab, dann muss ich das und das und das machen.
Kannst du dich denn noch erinnern, wie sich das angefühlt hat? Der Zustand, von dem du jetzt sagst, dass der bei den anderen jungen Frauen so und so aussah, als du dann selber jetzt deine Gelenke knacken, wie hast du dich da gefühlt? Kraftvoll, energiegeladen, attraktiv, stolz?
Also teilweise ja, teilweise nein. Ich muss sagen, ich war immer stolz, als ich in den Spiegel geguckt habe. Ich war stolz, ich hatte Bauchmuskeln, ich hatte Armmuskeln. Ich hatte Beinmuskeln und rückblickend weiß ich jetzt, das waren keine Muskeln. Das war einfach die Abwesenheit von Fett. So, natürlich hat man irgendwann, sieht man die Muskeln, so Skelett, was halt auch da ist, ne? Aber in dem Moment, ich war stolz, ich war so, wow, ich sehe aus wie die Models, ich könnte einen Laufsteg laufen und so. Mhm. Ich fand mich gut aussehen, ich war so, ja, jetzt, irgendwo dachte ich bestimmt auch, ja, das müssen die Jungs sehen. In einem anderen Sinne, als man jetzt vielleicht direkt denkt, weil so bin ich nicht. Mhm. So, ich würde mich jetzt nicht aufdunsen, um aufzufallen, sondern in dem Sinne, dass ich einfach dachte, wow, ich bin so außergewöhnlich schlank. Alle sagen mir, du musst modeln oder so. Und dadurch, glaube ich, wurde dieser Faktor von Energie und dass mir dauernd kalt war, wurde nebensächlich. Weil ich mir dachte, wenn es das ist, was wie ich mich fühle oder was es braucht, um so auszusehen, dann ist es so.
Okay, also damit hast du das Fühlen definiert über außen. Genau. Aber du warst nicht mehr mit dir verbunden. Nein. Und hast nicht mehr gespürt, wie es dir wirklich geht und was du brauchst.
Ich würde sagen, das ist auch teilweise jetzt noch so. Wir haben ja ganz oft Gespräche darüber, wo ich sage, ja, ich weiß. Und du sagst, ja, nee, das ist aber nicht der Punkt hier. Du musst in mich reinfühlen. Und ich würde sagen, das ist besser geworden. Aber zu dem Zeitpunkt hatte ich nicht mehr so wirklich Zugang zu meinen Gefühlen. Ich merke auch rückblickend, ich konnte nicht mehr richtig lachen. Also ich war schon glücklich, aber ich hatte keine Lachkrämpfe mehr. Ich hatte auch keine wirklichen Heulkrämpfe. Es war einfach so ein monotones Überleben.
Ja, es schien, als wäre für gar nichts mehr Kraft.
Keine Energie mehr für nichts.
Ja, und ich kann mich an eine Situation erinnern, wo du aus der Schule kamst und hattest, glaube ich, sogar in der Klasse deine richtig warme, dicke Jacke an und die Lehrerin hat dich trotzdem gefragt, Tonja, geht's nicht gut, du bist so dünn geworden, obgleich du in Daunen gehüllt warst.
Ja.
Und du konntest nicht verstehen, dass das für alle sichtbar ist.
Stimmt, das ist noch ein Punkt. Also ich fand mich nicht zu dünn. Das ist ja eigentlich die
Krankheit.
Das ist es ja. Ich fand mich nicht zu dünn. Ab einem Punkt dachte ich mir, ja, okay, jetzt reicht's so. Ne? Jetzt so ist gut. Aber für mich war das nicht kritisch. Und es gab immer wieder Momente, wo Leute mich darauf angesprochen haben. Angefangen mit einer engen Freundin von mir, die selber da durchgegangen ist. Weit hingehend bis zu Lehrern. Du sowieso. Dann über den Verlauf habe ich auch mit Freunden drüber gesprochen und so. Und jetzt hinterher hatte ich noch ein paar Gespräche, wo Leute sich dann getraut haben zu sagen, du Tonja, ich wollte es dir nicht sagen, weil wir uns nicht so nahe stehen, aber es ist mir aufgefallen. Und das hat mich auch erschreckt, im Nachhinein vor allem, weil mir das in dem Moment eben nicht so klar war. Und ich dachte, ja, das ist schön so. Aber
du warst in einer anderen Welt.
Genau.
Also dieser Übergang oder dieser krasse Kontrast zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein verdient sicherlich nochmal eine eigene Episode.
Ja, auf jeden Fall.
Aber wenn du jetzt zurückkommst zu den sozialen Medien, wie hast du da dann einen Dreh gekriegt? Hast du es am Ende weggelassen? Hast du es nicht mehr so an dich herangelassen? Hast du einen anderen Fokus gesetzt? Und wenn ja, was hat dir da geholfen, in dieses andere, in diese Bewusstseinserweiterung, in diese Reflexion zu finden?
Also ich glaube, Schlüsselwort ist hier der Algorithmus, weil genauso wie er entstehen kann, kann er auch wieder verschwinden. Und als es bei mir irgendwann Klick gemacht hat und ich langsam wirklich dachte, okay, das kann jetzt nicht mehr so weitergehen. Vor allem, ich bin jetzt in England, ich bin auf mich allein gestellt, ich muss das selber handeln. Habe ich angefangen, Videos, die so eine Natur hatten, zu überspringen oder als nicht interessiert zu markieren. Und irgendwann hat sich das dann so rausgefiltert. sodass ich auf den sozialen Medien zumindest weniger damit konfrontiert wurde und im echten Leben in der Zwischenzeit daran arbeiten konnte, das, wie sagt man das, zu überwinden. Und so kam das langsam, dass ich mich davon entfernen konnte. Und es gab Ups und Downs. Also es kam auch mal wieder Zeiten, wo ich mir dann noch mehr solcher Videos angeguckt habe oder weniger dann eben. Aber es hat mich über die Zeit einfach immer weniger und weniger persönlich beeinflusst. Ich konnte das mit mehr Abstand betrachten und ich konnte die Rezepte zum Beispiel einfach nur als Rezepte sehen und mir denken, ja, das möchte ich machen, das schmeckt bestimmt oder so. Und auch wenn wir beide natürlich immer noch viele Rezepte uns gegenseitig schicken, wir schicken uns ja immer Rezepte auf Instagram, die eher tendieren, gesund und so irgendwie zuckerfrei. Es ist nicht mehr mit dem Hintergrundgedanken bei mir. Es ist mehr so, oh, das sieht lecker aus oder lass uns das mal ausprobieren. So.
Okay. Also ich darf vielleicht zu meiner Ehrenrettung sagen, dass ich selber keine Süße bin. Ich tendiere wirklich zu der Tüte Chips und wenn ich die öffne, dann esse ich sie auch in aller Regel leer. Das tue ich nicht mehr so oft, aber dann mit Genuss und auch ohne Reue. Und wenn süß, dann ist es bei mir eher die ganz, ganz dunkle Schokolade, die dann wirklich 90% Kakaoanteil hat. Und das schmeckt mir aber auch. Ja. Ansonsten lasse ich es weg. Das mag ich schon auch kaum noch riechen. Und ehrlicherweise, wenn wir überhaupt Kuchen gebacken haben und wir haben ein fulminant schönes Zucchini-Kuchen-Rezept, dann ist es eben immer auch in der Schokomousse deutlich weniger Zucker gewesen als angegeben. Genau. Aber deshalb, weil es mir schmeckt, nicht weil ich auf die Kalorien achten wollte. Und damit bin ich in meinem Vorleben jemand, die eben immer schon gerne Gemüse gegessen hat, die auch ein Jahr lang als Vegetarierin sich mal ausprobiert hat, der es aber immer um den Geschmack und um die Fülle ging. Und natürlich habe ich mich auch hinterfragt, wie weit ich denn möglicherweise ein schlechtes Vorbild war. Aber ich glaube, dass es das nur in Teilen ist, denn ich bin jemand, der sich sehr gerne, wie ihr alle wisst, bewegt und das auch regelmäßig täglich, ob ich Yoga mache, ob ich joggen gehe, ob ich Tennis spiele, Rad fahre, mit dem Hund ja auch viel draußen bin. Ich liebe es, in Bewegung zu sein, aber jeden Tag nach dem Essen spazieren zu gehen, damit der Körper gleich wieder in die Verbrennung kommt und so, das sind halt Übergänge, die dann ungesund waren. Und dafür, ja, gibt es ein Bewusstsein, ein sehr konkretes oder ein Unterbewusstsein, weil das Ziel einen doch eben irgendwie zieht.
Ja.
Und die Distanz dann in England war wahrscheinlich Fluch und Segen und dieser, ich sag mal, Eiertanz oder diese Ambivalenz zwischen ich bleibe, ich komme nach Hause, ich schaffe das oder ich kann nicht mehr, die war ja wirklich auch sehr, sehr fordernd für uns beide. Ne?
Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Also zu dem, was du gerade gesagt hast mit deinem Vorleben, ich denke nicht, dass es eine ausschlaggebende Rolle gespielt hat. Ich denke, für den Anfang habe ich einfach mich ein bisschen daran orientiert und kam in dieses Gesunde. Und dann ist es abgerutscht. Ich sage ja nicht, dass du 1000 Kalorien am Tag isst. Ich sage ja nicht, dass du krankhaft Sport machst. Aber bei mir ist es eben von diesem Vorleben von dir ins Extreme gerutscht. Und mittlerweile sehe ich das genauso wie du. Ich esse was, weil es mir schmeckt. Und ich esse Zartbitterschokolade, weil ich sie mehr mag als Vollmilch. Das ist bei mir genauso. Aber ich kann auch mal wieder ein Ben & Jerry's essen oder so. Es ist einfach die Balance. Ich glaube, das ist ganz wichtig, sich daran zu erinnern, dass die Balance so der Schlüssel ist.
Mhm.
So.
Die Dosis macht das Gift.
Ja.
Und das ist ein Spruch, den meine Freundin Katrin auch häufiger benutzt. Und da kommen wir gleich noch einmal drauf. Aber bei dir war es halt so krass, weil du ja wirklich fast von Nutella-Croissants und Spaghetti mit Buttern gelebt hast. Bis du überhaupt mal irgendwas an Gemüse oder Oliven oder sonst wie zu dir nehmen wolltest, das war halt ein Prozess, der, glaube ich, auch sehr über den Kopf ging.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, da kommt auch nochmal Social Media ins Spiel, weil bei diesen ganzen Videos waren Videos, die dir gesagt haben, ess mehr Eier, ess kein Weizen mehr. Weizen ist schlecht, Weizen ist super schlecht, von Weizen bist du dick. Ess ganz viel Gemüse, aber auch zu viele Haferflocken sind nicht gut. So, ess das nicht. Ess davon so und so viel, ess 3 Eier in der Woche, 5 ist schon grenzwertig, bla bla bla. Und das alles im Kopf abzuspeichern, Das hat mich teilweise so überfordert und es hat meinen ganzen Kopf eingenommen. Ich habe eigentlich, um ehrlich zu sein, von früh bis spät darüber nachgedacht, was ich essen kann, was ich nicht essen kann, was ich gestern gegessen habe, was ich morgen essen werde. Und all das, das war so anstrengend, das hat noch mehr Energie gezogen.
Ja, ich erinnere mich sehr gut an diese Phasen und dass ich auch immer gefordert war, mit dir zu essen, weil du sonst gar nicht gegessen hättest. Also ich habe wirklich oft gegessen, obwohl ich keinen Hunger hatte und mir Zeit genommen, obwohl ich sie nicht hatte, weil ich wusste auch aus eigener Erfahrung, alleine essen tust du dann doch nicht. Dann drückst du es weg und verbuchst es auf der Seite, hey, geschafft, ich habe nichts zu mir genommen und wenn ich morgen auf die Waage gehe, dann ist es vielleicht das und das oder so.
Ja, also ich muss sagen, dass ich mich auch mit dir verglichen habe, einfach weil ich dachte, oh, wenn wir jetzt zusammen essen, wie viel hat sie noch auf ihrem Teller? Wenn sie nicht auf ist, esse ich auch nicht auf.
Du hast die Gnocchi gezählt auf meinem Teller.
Genau, ich habe die Gnocchi gezählt, wie viel hat sie, wie viel habe ich, wie viel hat sie jetzt noch, wie viel habe ich jetzt noch. So, hat sie mehr Soße als ich? Und um ehrlich zu sein, ich habe dir auch oft einfach mehr Soße gegeben, weil ich dann dachte, dann hat sie mehr Kalorien als ich. Das ist doch krank. Aber es war so, ich habe mich mit dir verglichen. Du bist 38 Jahre älter als ich. Du machst ganz anderen Sport, du hast einen ganz anderen Lebensstil, wenn man so sagen will, bist an einem ganz anderen Punkt. Und ich habe mich mit dir verglichen, was das Essen anging. Ich habe dir Sachen untergeschmuggelt wie eine kleine Hexe, nur damit du mehr isst als ich. Also, wenn ich da jetzt so drüber nachdenke, ist das total absurd. Es tut mir leid.
Entschuldigung angenommen. Also, ich erlaube mir zwei kurze Exkursionen. Ja. Also, es gab eine Situation, da wollte ich für ein Coaching nach Wien fliegen und war in Köln kurz vorm Check-in und da kam ein Anruf von dir, wo du gesagt hast, Mama, ich kann nicht mehr. Und mir blieb fast das Herz stehen. Ich wusste, jetzt wird gleich das Boarding aufgerufen und ich sag, wo bist du denn? Und du sagst, ich weiß nicht. Und ich sag, wer ist denn bei dir? Und du sagst, ich weiß nicht. Und ich frag dich, ist denn da jemand, den du kennst, den du schon mal gesehen hast? Ich weiß nicht. Und da gingen bei mir auch wirklich fast die Lichter aus. Also da habe ich nur noch gesagt, ne, du mögest bitte, und dann kam aber auch irgendwer, Clara oder so.
Es waren
du
alle
mögest
da.
Wirklich dann jetzt auch ganz deutlich übermitteln und ganz klar signalisieren, hier ist jetzt Error. Und dann kam am Ende jemand, glaube ich, der dir ein Getränk gebracht hat, ein zuckerhaltiges, und hat dich zur ärztlichen Abteilung auch dann mit der Lehrerschaft und so befördert. Und die haben, wie ich finde, gut reagiert. Die haben dir gesagt, du hast einfach nicht genug Kalorien zu dir genommen für den Anspruch, dem dein Körper, dein Geist, deine Seele hier ausgesetzt sind.
Also ich würde sagen, der Tag war ein sehr gutes Beispiel für die Ups und Downs von der Anorexie. Das kann ich jetzt auch nochmal aus meiner Perspektive erklären. Und zwar, das war ein Sonntag und wir hatten einen Trip gemacht in einen nahegelegenen Ort in England, wo man shoppen kann, wo man essen kann, wo man einfach mal ein bisschen rauskommt. Und ich und eine enge Freundin von mir sind auf diesen Trip zusammengegangen und ich bin morgens aufgestanden und ich habe noch ein Workout gemacht, bevor ich überhaupt gefrühstückt habe. Das habe ich früher öfter gemacht, das ging, aber mit dem Gewicht und allem war es eben nicht mehr so möglich. Dann habe ich meinen Joghurt gegessen und bin los. Habe mir sogar noch einen Riegel eingepackt. Ich dachte mir so, wow, Tonja, du machst so gute Fortschritte. Habe schon vor dem Bus gemerkt, irgendwas stimmt hier nicht. War im Bus, es wurde immer komischer. Dann waren wir im Shoppingzentrum mit mehreren Leuten. Also ich war sicher, ich war an einem sicheren Ort, es waren Leute da, nichts schlimm. Und irgendwie ging es mir nicht so gut, mein Kreislauf, Nebel im Gehirn, alles. Und dann habe ich dich eben angerufen, wie du gerade erzählt hast. Und dann habe ich mich auf eine Bank gesetzt. Meine Freundin ist zu mir gekommen. Ich habe mich auf den Boden gelegt, Beine hoch. Leute haben angehalten. Ich konnte nicht mehr, ich wusste nicht genau, was ich machen soll. Wusste auch nicht, woran es liegt, weil es war nicht dieses typische Blutzucker niedrig, du musst jetzt Zucker essen. Und dann hat ein Mann mir netterweise ein zuckerhaltiges Getränk geholt, ich habe es getrunken, weil in diesen Emergency-Momenten denkst du dir dann auch jetzt nicht, nee, das kann ich nicht trinken. Das wäre dann total dumm gewesen. Und dann ging es auch. Und dann wurde ich mit dem Taxi nach Hause gefahren und war dann erstmal in der Krankenstation meiner Schule sozusagen. Meine Hausmutter hat sich super lieb um mich gekümmert. Ich durfte den Tag auf der Couch verbringen, was gucken. Hab plötzlich Nudeln gegessen, dann noch ein Croissant hinterher, weil ich kurz diesen Alarm hatte und ich war so, nee, Tonja, du musst jetzt. Und dann, das war wirklich so auch so ein Schlüsselmoment, würde ich sagen. Und es ist danach zwar nicht direkt in die Höhe gegangen, aber es war auch so ein kleiner Wendepunkt und dann wurde es langsam besser und besser.
Also ich kann noch ergänzen, dass ich eine liebe Freundin, gemeinsame Freundin erreicht habe, wissend, dass ich jetzt gleich im Flugzeug bin und überhaupt nichts tun kann, dass die so ein bisschen Kontakt hält und stabilisiert, bis ich denn dann in Wien gelandet bin und wieder irgendwie überhaupt übernehmen kann. Und das war eine große Entlastung für uns beide. Das hat mit dieser relativen Neutralität auch eine Frau, die Mutter ist, eines Sohnes, aber schon auch uns beiden geholfen. Und die Erkenntnis für mich dahinter war, ich habe zwar alle Details um diese Essstörung übermittelt, sogar persönlich Ende August, als ich dich hingebracht habe, an genau diese wundervolle Frau, die dich da getragen hat. Aber dieses Muster, dann andere zu täuschen und zu essen, wenn jemand zuguckt und aber nicht genug und dafür aber das Workout heimlich und so, dass die gar nicht richtig erfassen konnten, was denn da bei dir ist. Und dann bin ich erst in diese Schleife, dass ich wirklich mit der Ärztin einen Attest beigebracht habe, wo drin steht, my patient Tonia suffers from anorexia. Und diesen Satz nochmal zu lesen, der hat, glaube ich, alle aufgerüttelt, da wirklich ganz klar hinzugucken und auch einzufordern, dich zu erinnern, dass du jetzt was essen musst und mit dir gemeinsam da nochmal drauf zu gucken. Das war in der Tat dann so eine Initialzündung, ne? Ja, und worauf ich jetzt nochmal hinaus wollte, ist, als wir dann im April auf Mallorca waren, da hast du sehr offen gesprochen und hast mir nochmal gedankt und gewertschätzt, dass ich so viel Vertrauen in dich hatte, aber auch so viel Mut, dich loszulassen und dich dort zu lassen bei all dem. Also, und das war für mich wichtig in der Erkenntnis, dass das bei dir trotzdem irgendwie angekommen ist, zu dir durchgedrungen ist und ich das richtig gemacht habe, denn auch ich hatte ja zwischendurch mal so meine Zweifel, aber trotzdem hatte ich darunter immer das Gefühl von, das geht A, gut aus und B, gibt es diesen Joker und wenn du den nicht ziehst, sondern dich immer wieder hocharbeitest, dann gibt es etwas, was dich da auch zieht und hält und was stärker ist als die sozialen Medien.
Genau, vielleicht ist das das Fazit, was man daraus ziehen kann. Eigener Wille ist stärker. Und auch vor allem, ich würde sagen, Hilfe von außen ist auch ganz wichtig, weil ich habe es am Ende auch nicht nur für mich gemacht. Tatsächlich.
Da rauszukommen aus der Anorexie, das hast du wofür gemacht?
Ich habe es für dich gemacht, ich habe es für meine Zukunft gemacht, ich habe es für meine Freunde gemacht.
Okay, danke. Es ist ja auch gut gegangen am Ende. Du hast wirklich viel mitgenommen, viel gewonnen. Und ich habe in Erinnerung, dass sehr hilfreich auch wirklich die Katrin war, Katrin Klein-Esper, unsere Freundin, die Diplom-Ökotrophologin ist und mit der du einige Zoom-Calls zum Thema Ernährung hattest.
Ja, also ich würde sagen, dass sie mir schon geholfen hat, aber weniger im Sinne von die Essstörung zu überwinden, sondern mehr den Fokus wirklich auf Balance zu legen oder auf den Zyklus vor allem, was ich essen kann, damit ich das unterstütze, nicht was wegnehmen. Weil das ist nämlich auch ein ganz wichtiger Punkt. Das, was du isst, das kannst du ergänzen mit guten Sachen, aber nimm nicht die Sachen weg, die wichtig sind. Und das sind zumal auch Kohlenhydrate und das ist Zucker. In Maßen, aber es muss auch, es ist ein Bestandteil.
Ja, also die Dosis ist das Gift, das ist so ein bisschen auch ihr Credo und das unterstütze ich ja auch. Und das heißt, sie hat ein bisschen aufgeräumt mit den Unwahrheiten, die da auf Social Media unterwegs sind.
Genau.
Die so verkleidet daherkommen.
Genau, diese Highlights, wo man die Lowlights nicht sehen kann und einfach geblendet ist.
Ja. Ja, also es braucht schon an verschiedenen Stellen professionelle Begleitung, Menschen, die berufen sind, die neutral sind und die liebevoll drauf gucken und wieder ein bisschen Erden runterholen und Halt geben.
Genau.
So. Und das ist eben wieder die künstliche Intelligenz, weil bei allen Vorteilen, die sie bietet, ist sie ohne Emotionen unterwegs und die liegen ja hier drunter, was das Unterbewusstsein da gemacht hat, ausgelöst hat. Das gucken wir nochmal an anderer Stelle an. Aber dass es interessante Aspekte gibt und hilfreiche Reels und wie sie alle heißen, Posts auch dort. Aber dass es sehr wichtig ist zu unterscheiden, was ist noch heilsam, was tut mir gut und wo spüre ich, wenn ich mir die Zeit nehme zu spüren, das tut mir nicht gut, das will ich eigentlich nicht, da klicke ich nicht drauf, da will ich nicht mehr, da gebe ich kein Herz. sondern bin einfach sehr viel achtsamer mit den sozialen Medien.
Und vielleicht nochmal, um das zu einem Ende zu bringen, ich habe immer noch so Videos, aber ich sehe sie anders. Ich sehe sie mehr als Rezeptinspiration. Es ist weniger dieses möglichst wenig, sondern es sind wirklich schöne Rezepte oder abwechslungsreiche Sachen. Es ist positiver geladen und nicht mit dem Hintergedanken. Und ich mache auch immer noch gerne Sport, aber es ist auch nicht mit dem Hintergedanken. Und im Vergleich zu früher esse ich danach was.
Also du kannst dir das wieder erlauben,
genau,
dir das zu gönnen, das zu genießen.
Ja.
Ja, das ist wirklich ein schöner Abschluss. Und für deine Facharbeit, was ist das Ziel, was ist die Botschaft, die du übermitteln willst?
Also ich denke nicht, dass ich da sehr viel eigene Erfahrungen reinbringen werde. Auf jeden Fall werde ich es nicht so betiteln. Ich möchte einfach zeigen, was Social Media für einen schlechten Einfluss haben kann auf jüngere Leute, also wie mich jetzt nicht Erwachsene oder so, auch wenn das natürlich auch interessant wäre. Aber vielleicht auch die Unterschiede zwischen Mädchen und Jungs. 19:07.
Ja.
Oder sowas eben. Das einfach rauszuarbeiten und dann am Ende zu sagen, ja, man muss da einfach ein verschärftes Wissen haben, eine verschärfte Aufmerksamkeit, um sowas umgehen zu können. Dieses schleichende,
ja. Mhm. Ja. Und wenn du jetzt jemanden siehst, erlebst in deinem Umfeld, wo dir die Anzeichen total vertraut sind, was tust du?
Es kommt wirklich darauf an, wie eng ich der Person stehe, weil ich finde auch, dass es niemandem etwas angeht, wenn du es einfach nur so siehst. Du weißt nicht, an welchem Punkt die Person ist, du weißt nicht, wie viel Hilfe sie bekommt und du willst sie auch nicht persönlich angreifen. Ich finde, das ist ein schwieriges Thema, aber sobald es jemanden betrifft, der dir nahesteht oder den du regelmäßig siehst, dann finde ich, solltest du auf jeden Fall ein Gespräch suchen, fragen, ob alles in Ordnung ist und vielleicht auch einfach deine eigenen Erfahrungen mit einbringen, wenn du welche hast. Selbst wenn nicht, zuhören.
Zuhören, das ist ein wichtiger Stichpunkt, ja. Hast du denn irgendwas vermisst in diesem Prozess? Hast du gesagt, ich hätte das und das noch gebraucht oder das hätte mir sicherlich auch noch geholfen? Weil das Handy weglegen war vielleicht auch hilfreich, ne?
Ich denke, das hätte ich selber besser machen können noch. Aber ich hatte Unterstützung von allen Seiten, meine Freunde, du, Papa, viel, also Katrin ja auch teilweise, Therapie. Ist auch immer echt eine gute Möglichkeit.
Also es braucht dann sehr viel, um das wieder auszubügeln, was eigentlich nur über so ein kleines Display zu einem kommt.
Ne? Ja, aber ich denke, am Ende des Tages kannst nur du entscheiden, wie du handelst. Hätte ich jetzt nicht den Willen gehabt, dann hätte ich auch entweder noch länger in dieser Krankheit bleiben können oder was weiß ich. Aber am Ende des Tages war es wirklich mein Willen.
Ich kann mich erinnern, dass wir in der Zeit auch sehr viel über Video meditiert haben miteinander, also per Videocalls und so, um da ein bisschen Ruhe reinzubringen und etwas in der Hand zu halten, was einem auch halt gibt. Ne? Manche Menschen halten sich an einer Zigarette fest und es gibt ihnen ein gutes Gefühl. Ich fände es schön, wenn mehr Menschen mit einer Mala auf der Straße zu sehen sind, aber das ist natürlich immer ein eigenes Erleben. Egal, wo du am Ende Anker findest, dass du dich wieder mit dir verbindest und realisierst und spürst, wo du bist und wo du hin willst, dann ist es alles gut und alles richtig. Ne? Mhm. Ja. Also ich danke dir dafür deine Offenheit, bin total beglückt über unsere Verbindung und freue mich auf die nächste Folge, in der dann Katrin als berufene Ernährungsexpertin auch nochmal so ihre Perspektive ergänzen darf. Also danke ich euch sehr fürs Zuhören. Heute viel länger, aber wir waren ja auch zu zweit. Also alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Dankeschön.
Gerne teile meinen Podcast an Menschen, an die du denkst, wenn du es hörst und glaubst, es könnte auch dort hilfreich und treffend sein. Gerne abonniere meinen Podcast und sehr gerne lass mich wissen, was deine Gedanken dazu sind.